ARD.
Autonomes Fahren ist beim Auto ja der letzte Schrei. Der Fahrer überlässt dem Bordcomputer, den fahrbaren Untersatz ans Ziel zu steuern. Bisher funktioniert das auf der Straße aber nur ansatzweise. Ganz anders bei Zügen. Die fahren zum Teil schon seit Jahrzehnten vollautomatisch. Und zwar sicher und ohne Probleme. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer. Wir sind heute zusammen unterwegs in einem Zug ohne Fahrer. Und zwar in Nürnberg. Dort fahren U-Bahn-Züge schon seit 2008 vollautomatisch. Nürnberg, 540.000 Einwohner, größte Stadt in Franken, zweitgrößte in Bayern. Drei U-Bahn-Linien bilden das Rückgrat für den Nahverkehr in der Stadt. Bei der U1 kümmern sich Fahrer darum, dass die Menschen sicher und reibungslos von A nach B kommen. Die Züge auf den anderen beiden Linien, der U2 und der U3, fahren vollautomatisch. Andreas May kennt die Nürnberger U-Bahn wie kaum ein Zweiter. Seit 25 Jahren arbeitet er für die städtischen Verkehrsbetriebe, die Verkehrsaktiengesellschaft VAG. Er baute die automatische U-Bahn mit auf, zuerst als Mitarbeiter, dann als Projektleiter und inzwischen ist er Betriebsleiter der VAG.
Wir stehen im Zug der U3, fahren nach Großreuth. Ja, wir stehen ganz vorne an der Frontscheibe. Da steht im Normalfall kein Fahrgast, sondern da ist der Fahrerstand im manuellen Zug. Da sitzt der Fahrer und fährt den Zug. Das ist im automatischen Zug nicht so. Das heißt, da kann der Fahrgast an die Frontscheibe gehen, kann nach draußen schauen. Das ist eigentlich so der Unterschied, den der Fahrgast spürt im Vergleich zum manuellen Zug.
Also man sieht keinen Fahrer und sieht auch keinen Fahrerpult.
Nein, man sieht ja kein Fahrerpult. Wir haben zwar noch ein kleines Fahrerpult, um auch diesen Zug manuell zu fahren, aber man sieht keinen Fahrerstand, keinen Sitz. Also man kann sich auch nicht hinsetzen und wie ein Fahrer wirken, sondern der Zug wird durch die Technik gefahren. Die ist im Zug weiter hinten eingebaut. Die Steuerung, dass der Zug auch wirklich sicher von A nach B fährt und alles richtig macht, ist im Zug schon vorhanden. Aber wir brauchen kein Personal mehr, um den Zug zu fahren.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie weiß denn der Zug, wann er fahren muss, wann er halten muss, wie lange er halten muss?
Wir haben für alle Zugbewegungen der U-Bahn auch einen Fahrplan über den ganzen Betriebstag von früh 4 Uhr bis nachts 1 Uhr. Da sind alle Fahrten beschrieben mit Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, von welcher Station soll er abfahren, wo soll er hinfahren. Und diese Fahrpläne werden jeden Tag auf die Züge übertragen. Der Zug hat quasi seinen Fahrplan im Bauch. Er weiß genau, auf welchem Kurs er fahren soll, welche Linie er ist, welcher Kurs er ist. Dann schaut er quasi in die Tabellen rein, sucht sich seine Fahrplanzeiten raus und die werden dann automatisch abgefahren.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert. Das ist ein großer Fahrplan. Jeder einzelne Zug sucht sich seinen kleinen Teil raus, den er abfahren soll. Und das funktioniert. Also wir haben eine zentrale Steuerung aus der Leitstelle. Dort ist auch der Fahrplan hinterlegt. Dort werden quasi die ganzen Fahrwege eingestellt von einer Station zur anderen. Und wenn der Zug ankommt, dann ist der Fahrweg schon eingestellt. Also er sieht schon ein grünes Signal. Und wenn die Abfahrtszeit nach seinem Fahrplan angekommen ist, dann schließt er die Türen und fährt ab.
Unterscheidet sich so eine Fahrt in einem fahrerlosen Zug von einer Fahrt in einem Zug mit Fahrer? Also merken die Fahrgäste da irgendeinen Unterschied?
Nein, die Fahrgäste merken keinen Unterschied. Wir haben neue Fahrzeuge auf der U1 und auch relativ neue Fahrzeuge auf der U2 und U3. Und die sind für den Fahrgast fast identisch. Das Fahrverhalten ist ähnlich. Das Verhalten am Bahnsteig ist analog. Also der Fahrgast soll sich auch gleich verhalten. Also wir erwarten nicht von den Fahrgästen, dass sie sich überlegen müssen, fahre ich heute automatisch, fahre ich manuell, sondern sie sollen einfach in die U-Bahn runtergehen, sollen ein gleiches Verhalten der VAG, der Fahrzeuge kennenlernen und sich auch gleich verhalten können. So, also sie gehen in den Zug rein, können sich hinsetzen. Der Zug hält an jeder Station, der manuelle oder der automatische. Wenn sie aussteigen wollen, gehen sie zur Tür, drücken den Türtaster. Die Tür geht auf, sie können aussteigen, die Tür geht automatisch zu. Wir hören jetzt das Türschließsignal. Das haben wir auch, das gleiche Signal im manuellen Betrieb. Die Züge haben Sicherheitseinrichtungen für die Fahrgäste. Notruf, Notbremse, die Türen haben bestimmte Einrichtungen. Und das ist auch identisch im manuellen Betrieb wie im automatischen Betrieb.
Und merkt man an der Fahrstrecke irgendeinen Unterschied? Also wir fahren jetzt durch einen Tunnel durch. Unterscheiden sich die Strecken auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten Blick von den anderen Strecken, die manuell noch befahren werden?
Ich sag, man muss vielleicht einen dritten und vierten Blick hinwerfen. Dann kann man einen Unterschied erkennen. Also man sieht jetzt hier, wenn man reinschaut, vielleicht so Kabel im Gleis liegen zwischen den Fahrschienen. Das ist das Übertragungsmittel der Informationen von der Strecke zum Fahrzeug. Der Zug muss ja geführt werden. Er muss ja wissen, er darf jetzt losfahren.
Da ist ein Signal grün zum Beispiel.
Oder er muss wissen, wie schnell darf ich denn an einem bestimmten Ort fahren? Oder darf ich einen Ort überhaupt befahren? Soll ich vielleicht stehen bleiben? Diese Informationen bekommt er über diese Kabel. Die wirken wie Antennen im Gleis. Wir haben Antennen am Fahrwerk des Zuges. Und wir empfangen die Informationen, die von der Strecke kommen. Und die führt der Zug dann aus. Zusammen mit seinem Fahrplan. Da weiß er, wann er abfahren soll und wo er hinfahren soll, welche Fahrgastinformationen er ausgeben soll. Aber ob er fahren darf, wie weit er fahren darf, wie schnell er fahren darf, das bekommt er immer von der Strecke mitgeteilt. Das gibt es auf der U1 nicht. Weil dann da hat der Fahrer das Sagen, wann der Zug fährt, wohin er fährt, wie schnell er fährt. Das muss der Fahrer dann verantworten und tun.
Welches System ist denn das Bessere? Das Manuelle, wo ein Fahrer das alles macht, oder das Automatisierte?
Das will ich nicht sagen, dass ein System besser ist als das andere. Es ist anders, aber es ist nicht besser oder schlechter als das andere. Wir haben uns entschieden, die U2, U3 zu automatisieren, weil es damals eine neue Linie war, die es noch nicht gab. Wir mussten investieren in neue Techniken auf der Strecke, in neue Fahrzeuge und haben uns die Frage gestellt, ja, wagen wir den Schritt Richtung Automatisierung? Können wir die Vorteile, die wirtschaftlichen Vorteile für uns heben? Ja, haben wir positiv beantwortet, die Frage. Und das war so der Einstieg in die Automatisierung. Wir sind trotzdem zufrieden mit dem Betrieb der U1, wie er läuft. Der läuft auch zuverlässig, pünktlich. Wir haben auch neue Fahrzeuge. Ich vergleiche die beiden Systeme nicht. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber in Summe für den Fahrgast beides identisch.
Fahren ohne Fahrer. Zwei der drei U-Bahn-Linien in Nürnberg sind vollautomatisch unterwegs. Und wir sind dabei mit dem MDR Thüringen-Podcast Abenteuer Eisenbahn. Diesen Podcast hören Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn am besten gleich. Vollautomatisch oder manuell, welches System ist denn besser? Da will Andreas May nicht unterscheiden. Für den Fahrgast soll es nämlich keine Unterschiede geben. Intern hat natürlich jedes System Vor- und Nachteile, aber beide müssen zuverlässig, sicher und pünktlich laufen. Die Zahlen geben Andreas May recht. Im März 2025 waren die Züge der U1 zu 99% pünktlich. Bei der U2 waren es 99,2% und bei der U3 99,3%. Für andere Verkehrsunternehmen wären das Traumwerte. Nürnberg hatte als erste Stadt in Deutschland eine fahrerlose U-Bahn aufgebaut. Kurz vor der Jahrtausendwende begann das Projekt. Und so ganz ohne Risiko war das damals nicht, erinnert sich Andreas May, von Anfang an dabei und heute Betriebsleiter der städtischen Verkehrsbetriebe VAG.
Wir haben das Risiko versucht, in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir sind nicht blauäugig in die Automatisierung eingestiegen. Es gab eine Vorstudie zu unserer Automatisierung. Das war ein Forschungsprojekt. Das ist von 1997 bis 99 gelaufen und dort haben wir schon wesentliche Aspekte untersucht, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ob es technisch machbar ist, wie können wir in die Automatisierung einsteigen, welches Personal brauchen wir. Solche Themen sind untersucht worden, sind auch bewertet worden mit der Aufsichtsbehörde oder auch mit Gutachtern und wir haben dann gemeinsam gesagt, jawohl, das ist in Nürnberg machbar. Und das war eigentlich so der Startschuss für die Realisierung, für die Technik, aber auch der Startschuss für die Finanzierung. Also es ist schon ein teures Projekt, das kann die Kommune oder ein Verkehrsbetrieb allein nicht stemmen. Das heißt, wir brauchen Unterstützung vom Bund und vom Land. Und die positiven Ergebnisse der Forschungsstudie haben gezeigt, dass es auch wirtschaftlich ist. Und das war dann für uns auch der Türöffner, um an Fördermittel ranzukommen.
Also es müssen mehrere Sachen zusammenkommen, damit man so ein Mammutprojekt umsetzen kann.
Richtig, genau. Also man braucht erstmal ein günstiges Einstiegsfenster, ein Zeitfenster. Man kann als Verkehrsbetrieb nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt automatisieren oder so ein Großprojekt starten. Wir reden hier von langlebiger Technik. So ein Zug fährt 40 Jahre. Die Technik, die wir auf der Strecke haben, 20, 30 Jahre, dann muss sie erneuert werden. Also man kann jetzt nicht sagen, neues Fahrzeug, ich steige jetzt um. Man muss warten, bis man investieren muss in neue Anlagen, in neue Fahrzeuge. Das hat sich bei uns ergeben durch den Neubau der U3. Da muss man zeigen, dass es wirtschaftlich ist. nicht nur für den Verkehrsbetrieb oder für die Stadt, sondern für die Allgemeinheit. Da gibt es ein standardisiertes Verfahren, in dem man nachweisen kann und muss, das Projekt generiert mehr Nutzen als Kosten. Und damit hat man auch die Tür geöffnet für Zuschüsse vom Bund und vom Land. Also man bekommt Fördermittel. Die sind sehr hoch, also bis zu 87% bei uns. Da muss es technisch machbar sein. Also man muss schauen, welche Technik habe ich schon im Hause, welche Fahrzeuge habe ich vielleicht im Hause, kann ich die automatisieren? Man muss Personalkonzepte entwickeln, also wie qualifiziere ich meine Mitarbeiter, wie viel brauche ich denn, welche Berufsbilder brauche ich denn in Zukunft? All die Fragen muss man wälzen und wenn man die positiv beantworten kann und auch noch Geld dazu bekommt, dann kann man das Projekt starten.
Und das haben Sie gemacht, hat da geholfen, dass es in anderen Ländern, in Frankreich, schon ähnliche Projekte gab?
Ja, natürlich. Wir haben über den Gartenzaun geschaut. Lyon war so ein Beispiel für uns, ein Vorbild für uns. Wir haben da hingeschaut, weil die ein ähnliches Betriebskonzept haben, eine ähnliche Netzgröße haben, ähnliche Funktionen. Und wir haben uns von denen ein bisschen was abgeschaut, uns auch beraten lassen und haben auch Dinge übertragen aus Lyon nach Nürnberg. Zum Beispiel, wie viele Arbeitsplätze brauchen wir denn überhaupt in der Leitstelle? Wir waren in der Leitstelle und gesehen, wir haben 3 Arbeitsplätze. Die sind für unsere Netzgröße im automatischen Betrieb ausreichend. War eine Empfehlung aus Lyon. Oder wie überwachen wir denn, dass das Bahnsteiggleis frei ist? Haben wir auch nach Lyon geschaut, die haben ein ähnliches System. Also wir haben schon die Erfahrung, die damals schon in Frankreich sehr stark war, auch mit ausgenutzt.
Jetzt kostet so ein Projekt ja richtig viel Geld, etliche 100 Millionen. Ja. Amortisiert sich sowas? Profitiert man davon wirtschaftlich als Unternehmen?
Ja, man muss die Kosten auch ein bisschen, also mal aufgliedern. Unser Projekt kostet so um die 600 Millionen Euro. Aber es fließt nicht das ganze Geld in die Automatisierung. Es fließt sehr viel Geld in den Neubau der Strecke, den man auch im manuellen Betrieb gebraucht hätte. Also man muss die Bahnhöfe bauen, man muss die Tunnel bauen, die Gleise rein, die Stromversorgung. All das brauchen wir auch im manuellen Betrieb. Wir reden bei uns in Nürnberg für die Automatisierung von 110 Millionen Euro. Und das ist eigentlich die Differenz, über die man eigentlich spricht. Und ja, es amortisiert sich auch bei uns innerhalb von 12 Jahren. Also wir sind jetzt schon über den Punkt drüber, dass wir sagen, es ist wirtschaftlich für die VAG und auch für die Allgemeinheit. Und es ist sinnvoll gewesen, zu automatisieren.
Wo spart man denn Geld?
Ja, man spart im Wesentlichen bei den Ressourcen. Das ist Personal, Fahrzeuge und Energie. Personal, ja, der wesentliche Faktor, der uns hilft, ist die Einsparung von Fahrpersonal. Wir sparen ca. verglichen mit dem manuellen Betrieb der U2, U3 105 Fahrer ein, die wir nicht brauchen. Wir haben etwas mehr Bedarf in der Leitstelle und bei der Instandhaltung der Fahrzeuge und der Streckentechnik. In Summe ca. 100 Mitarbeiter sparen wir aber ein. Wir sparen Fahrzeuge ein, weil die Fahrzeuge verhältnismäßig mehr fahren als stehen. Wir sind jetzt hier in einem Endbahnhof. Der Zug fährt ein und könnte theoretisch in 20 Sekunden wieder zurückfahren. Das machen wir nicht, aber wir haben 1-2 Minuten, dann fährt der Zug zurück. Im manuellen Betrieb müssen wir dem Fahrer Zeit geben, den Zug zu verlassen, entlang zu laufen, auf der anderen Seite wieder einzuschalten und dann abzufahren. Das sind so 5-7 Minuten, die der Fahrer braucht. Unterhalb der Zeit können wir nicht gehen. Und was ein hoher Faktor ist, ist die Energieeinsparung. Wir fahren technisch mit einem Computer an Bord und der fährt immer gleich. Und der hat eine energiesparende Fahrweise implementiert als Algorithmus. Und wenn er pünktlich unterwegs ist, dann fahren wir zum Beispiel nicht mit Streckenhöchstgeschwindigkeit, bei uns 80, vielleicht mit 70, 75 reicht auch aus. Und reduzieren die Reisegeschwindigkeit und damit können wir Energie sparen. Wir haben auch die Möglichkeit, Energie zurückzuspeisen, also elektrische Energie. Wenn die Fahrzeuge bremsen, wandeln sie ihre mechanische Energie in elektrische Energie um, speisen in die Stromschiene zurück und fährt ein anderer Zug im gleichen Bereich an, dann kann er diese Energie aufnehmen und wir brauchen keine frische Energie vom Energieversorger. Und je dichter wir einen Takt fahren, bis zu 100 Sekunden in Nürnberg, desto eher finden sich so Pärchen, ein Zug bremst, einer fährt an und die Züge tauschen die Energie unter sich aus. Und wir brauchen keine fremde Energie.
Also quasi fast ein Perpetuum mobile?
Na, nicht ganz. Ein bisschen Energie müssen wir schon dazu schieben. Ja, wir rechnen so mit 10-15% Energieeinsparung. Also nicht 100%, das war früh alles reinschieben und damit kommen wir über den ganzen Tag. So ist es leider nicht. Aber so 10-15% Energieeinsparung können wir heben. Und das ist schon beträchtlich bei dem, was wir in der U-Bahn verbrauchen.
Sie haben gesagt, dass auch Personal eingespart wird. Gab es da Widerstände? Zum Beispiel von den Beschäftigten, von den Gewerkschaften, vom Betriebsrat?
Das ist ein ernsthaftes Thema. Wir haben die Chance genutzt, Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Also das Servicepersonal, das wir heute noch in der automatischen U-Bahn präsent haben, das sind von ihrer Grundqualifikation Fahrer. Die werden weiter ausgebildet, können auch im automatischen System tätig sein, Serviceaufgaben, auch verantwortungsvolle Tätigkeiten, also sicherheitsrelevante Aufgaben übernehmen. Aber sie sind von ihrer Herkunft her Fahrer. Und so haben wir es damals geschafft, die Fahrer, die auf der U2 unterwegs waren, weiter zu qualifizieren, dann später auf der U2 und U3 als Servicemitarbeiter tätig zu sein. Wir haben auch über den Zeitraum der Implementierung, das war nicht ein Tag von heute auf morgen, sondern das waren 2-3 Jahre, die Zeit genutzt, natürliche Fluktuationen zu haben, sodass auch einige Fahrer das Unternehmen verlassen haben. Aber wir mussten niemanden entlassen.
Für die Zukunft könnte das sogar ein Pluspunkt sein, wenn man Personal spart, weil ja überall zu lesen, zu hören, zu sehen ist, dass Fachpersonal fehlt, vor allem in den nächsten Jahren.
Ja, also ich sehe das als große Chance, die Automatisierung bietet, auch auf den Personalmangel eine Antwort zu haben. Einerseits als wirtschaftlicher Faktor, wir brauchen weniger Personal, weil viele Abläufe automatisiert sind, aber auch die Ressource Fahrer, die immer knapper wird auf dem Markt, einzusparen und vielleicht auch ein bisschen Druck in Richtung Automatisierung bringt. Also das ist so mein Wunsch auch an die Politik, nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile oder die Vorteile für den Fahrgast zu sehen, sondern auch die Notwendigkeit zu automatisieren, weil man andererseits gar nicht mehr die Leistungsfähigkeit des ÖPNV sicherstellen kann.
Sie haben gerade eben Vorteile für den Fahrgast angesprochen. Haben die Leute nicht Angst, in so einen Zug einzusteigen, wo gar kein Fahrer mehr drin ist?
Nein, das haben sie nicht. Auch das ist ein Thema, mit dem muss man sich vorab auseinandersetzen. Wir konnten mit viel Information in Vorträgen, Gesprächen, Zeitungsveröffentlichungen, aber auch praktische Informationen mit Tag der offenen Tür, Vorstellung der Fahrzeuge, Vorstellung der Werkstätten, Vorstellung neuer Bahnhöfe, die noch im Bau waren, sehr gut informieren und haben die Nürnberger Bürger schon vorab sehr gut auf den automatischen U-Bahn-Betrieb vorbereitet. Also sie wussten, wie funktioniert er, was bringt das System mit, was wird von den Fahrgästen erwartet. Wir haben die Fahrzeuge erklärt.
War das größte Akzeptanzproblem die Sicherheit oder gab es noch andere, wo die Leute vielleicht gesagt haben, weiß ich nicht so richtig?
Also Sicherheit darf kein Problem sein. Das ist unser eigener Anspruch als Ingenieur, als Verantwortlicher. Das System muss sicher sein und das System ist sicher. Von Anfang an, sonst hätten wir gar keine Fahrgäste befördern dürfen. Der Fahrgast denkt dann eher so an Facetten, ja, ich bin allein, ich habe den Fahrer nicht mehr, wen kann ich denn ansprechen, an wen kann ich mich wenden, wenn irgendwas passiert. Und dafür haben wir Einrichtungen, dafür haben wir Prozesse und die konnten wir dem Fahrgast nahe bringen. Und man sieht es auch heute noch durch die Präsenz unserer Mitarbeiter, die auch genutzt werden von den Fahrgästen, dass der Fahrgast so etwas braucht und dass wir das Angebot geben können.
Präsenz der Mitarbeiter heißt, die sind auf den Bahnhöfen unterwegs oder fahren auch mal im Zug ein Stück mit?
Ja, wir haben noch Servicemitarbeiter bei uns im U-Bahn-System. Jeder 2. bis 3. Bahnhof ist besetzt, also dort befindet sich ein Mitarbeiter, der vornehmlich für die Fahrgäste präsent ist. Die Fahrgäste können Fragen stellen, können um Hilfe bitten, man bekommt Auskünfte, man bekommt was gezeigt, was erklärt, je nachdem, welches Anliegen man hat. Die Mitarbeiter sind aber auch für die Leitstelle da. Wenn es mal eine Störung gibt, wenn es mal hohes Fahrgastaufkommen gibt, dann können die im Auftrag der Leitstelle vor Ort tätig sein. Sie kümmern sich um Störungen, sie kümmern sich auch um größere Ereignisse, die mal passieren können. Aber sie sind vornehmlich präsent für den Fahrgast. Der Fahrgast nimmt sie auch wahr. Sie sind erkennbar als VAG-Mitarbeiter. Sie haben einen Schriftzug auf dem Rücken, als Servicemitarbeiter zu finden. Wenn wir mal hohen Fahrgastandrang haben oder hohes Fahrgastaufkommen, dann gibt es ein paar Mitarbeiter mehr. Also in der morgendlichen Spitze beim Schülerverkehr, bei besonderen Veranstaltungen. Und das ist so auch Verbindungsglied zwischen den Fahrgästen und der reinen Technik des automatischen Betriebes.
Wie unterscheiden sich denn die Züge für den Fahrgast, wenn der ein- und aussteigt, wenn er sich drin bewegt, was Durchsagen und so weiter anbelangt? Merkt er einen Unterschied?
Der Unterschied war zu Beginn spürbar, weil wir doch einen Generationswechsel hatten in unserer Fahrzeugflotte. Wir hatten mit Inbetriebnahme der U2, U3 eine 40 Jahre alte Generation im Betrieb und haben dann quasi diese älteren Fahrzeuge abgelöst durch die neuen automatischen Fahrzeuge. Haben diesen Wechsel genutzt, um viele Sicherheitseinrichtungen und Fahrgasteinrichtungen in die Fahrzeuge einzubauen. Zum Beispiel die Türen haben völlig neue Funktionalitäten bekommen. Wir haben die Fahrgastinformationen im Fahrzeug wesentlich stärker ausgebaut. Also es gibt Anzeigen, die gab es vorher nicht. Es gibt automatisierte Durchsagen. Wir können aus der Leitstelle in die Fahrzeuge hineinsprechen. Es gibt Videokameras in den Zügen. All diese Dinge waren nicht so in den Altfahrzeugen präsent. Also es war schon ein Quantensprung in der Fahrzeugtechnik. Wir fahren seit circa 5 Jahren auch mit neuen Fahrzeugen auf der U1 und haben für diese neuen Fahrzeuge, die automatischen Fahrzeuge, als Vorbild genommen und haben das auch übertragen. So, dass wir heute sagen können, beide Fahrzeuggenerationen für den automatischen Betrieb und für den manuellen Betrieb sind ja fast identisch.
Also im Idealfall merkt der Fahrgast überhaupt nicht, ob er jetzt in einem Zug mit oder ohne Fahrer sitzt.
Nein, das merkt er nicht. Er kann einsteigen, die Züge sind ähnlich gestaltet, die Sicherheitseinrichtungen sind gleich. Im automatischen Betrieb drückt irgendein Computer auf den virtuellen Knopf, der Zug fährt ab. Im manuellen Betrieb ist es der Zugfahrer, der vorne drin sitzt. Aber wenn der Fahrgast nicht aufpasst, dann merkt er den Unterschied gar nicht.
Jetzt kann es ja trotzdem sein, dass mal was passiert. Es kann im Gedränge ein Fahrgast mal vom Bahnsteig fallen oder dass er eine Tasche verliert, die auf die Gleise fällt. Oder es kann jemand mit dem Rollator Schwierigkeiten haben, an der Tür ein- oder auszusteigen. Was passiert in so einem Fall?
Wir haben technische Einrichtungen, die solche Gefährdungen oder brenzlichen Situationen überwachen und erkennen und wenn etwas passiert, auch melden. Also nehmen wir jetzt mal an, wir stehen hier vor einer Tür, wollen einsteigen, respektieren das Türschließsignal nicht und zwängen uns zwischen die Tür. Die Tür schließt, das erkennt das Fahrzeug, dass die Tür nicht vollständig geschlossen werden kann und wird nicht abfahren. Das ist eine Sicherheitsfunktion. Dann öffne die Tür noch mal ein Stück. Ich als Fahrgast bin frei in meiner Bewegung, kann einsteigen, dann schließt das Fahrzeug die Türen, fährt ab. Wenn alle Türen geschlossen sind, kann der Zug abfahren. Wenn ich hartnäckig bin und bleibe zwischen den Türflügeln stehen, dann kann der Zug die Tür nicht schließen. Dann gibt es eine Meldung in der Leitstelle. Die Leitstellenmitarbeiter bekommen die Information, da steht ein Zug am Bahnsteig und kann nicht abfahren. Dann können sie die Videobilder aufschalten. Sie bekommen auch eine Information, welches Problem der Zug hat. Dann schauen Sie über Videokameras auf dem Bahnsteig, machen vielleicht eine Durchsage, bitte Fahrgast, die Türen freigeben, drücken nochmal auf den Knopf, die Tür geht auf, man kann ein- und aussteigen und dann schließen die Türen und fährt ab. Also so eine gewisse Eskalationsstufe. Im ersten Augenblick ist es die Aufgabe des Zuges, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn der Zug es nicht schafft, meldet er sich in der Leitstelle und dann ist der Leitstellenmitarbeiter gefragt. Wenn es ein ernsthaftes Problem ist, also jemand ist zu Schaden gekommen, ist vielleicht eine Tasche oder Gegenstand ins Bahnsteiggleis gefallen, dann erkennen wir das auch. Und wenn notwendig, stellen wir dann auch den U-Bahn-Betrieb ein. Also dann brauchen wir einen anderen sicheren Zustand, der heißt dann Stillstand. Der Zugbetrieb wird eingestellt, Züge, die stehen, bleiben stehen, Züge, die in Anfahrt auf dem Bahnhof sind, die werden eingebremst. Und diese Situation wird dann auch in die Leitstelle gemeldet und dann muss sich wieder die Leitstelle drum kümmern. Aber wir haben erstmal die Gefahr gebannt, indem wir den Zugbetrieb einstellen.
Kommt sowas überhaupt vor?
Ja, es kommt schon regelmäßig vor, dass Fahrgäste ins Gleis gehen oder Gegenstände ins Gleis fallen. Wir raten dringend davor ab, seinem Handy hinterher zu springen. Wir haben eben für Notfälle Notrufeinrichtungen am Bahnsteig. Da kann man sich an die Leitstelle wenden. Da kommt ein Mitarbeiter, so ein Servicemitarbeiter, der hilft einen, der holt auch wertvolle Gegenstände wieder aus dem Gleisbereich raus, unter Sicherung der Situation. Also man muss ja jetzt nicht seinen Wertgegenständen hinterher springen. Es ist für uns wichtiger, dass man sich nicht in Gefahr begibt, sondern die Notfalleinrichtung am Bahnsteig benutzt. Und wenn man auch eine Situation, die für andere Fahrgäste gefährlich ist, erkennt, kann man Notruf drücken oder man kann auch den Fahrgast Nothalt ziehen. Damit stellt man als Fahrgast auch den U-Bahn-Betrieb ein in diesem Bahnhof. Wenn man eine Gefahr hat, kann man das ziehen. Das ist kein Problem. Und dann wird er auch dafür nicht belangt.
London und Lausanne, Kopenhagen, Istanbul und Budapest. In 17 europäischen Städten rollen U-Bahnen inzwischen ohne Fahrer durch den Untergrund. Allein 5 Städte sind es in Frankreich: Lille, Lyon, Toulouse, Paris und Rennes. In Italien gibt's das automatische System in Turin, Mailand, Rom und Brescia. Ganz neu dazugekommen ist Thessaloniki in Griechenland. Hier hat der Bau mit fast 40 Jahren besonders lang gedauert. Unter anderem deshalb, weil quasi der ganze Untergrund in Griechenland aus antiken Schätzen besteht. Damit davon beim Bau nichts kaputt geht, mussten die Tunnel besonders vorsichtig gebuddelt werden. 300.000 historische Gegenstände fanden die Arbeiter beim Bau und viele davon sind jetzt in den U-Bahn-Stationen in Thessaloniki ausgestellt. Quasi ein antikes Museum im Untergrund. Eine ganze Reihe weiterer Städte plant zurzeit automatische U-Bahnen. Stockholm, Hamburg, Izmir, Prag, Athen, Marseille, Glasgow und Dublin zum Beispiel. Wie von Geisterhand fahren die U-Bahnen auch durch den Untergrund von Nürnberg, seit 17 Jahren schon. Wie der vollautomatische Betrieb aufgebaut wurde, was die Fahrgäste davon halten und welche Zukunftspläne es gibt, das erzählt Betriebsleiter Andreas May heute bei unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn. Sie finden den Podcast bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo Sie Podcasts hören. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn@mdr.de.
Wenn Sie zurückblicken, Sie waren von Anfang an dabei, als dieses System aufgebaut worden ist. Haben Sie an irgendeiner Stelle mal gedacht, oh, das wird nichts?
Nein, die Situation gab es nicht. Es gab Probleme. Das ist so, es ist ein Langläuferprojekt. Es hat mehrere Jahre gedauert, von der Auftragsvergabe an den Hersteller bis zur Inbetriebnahme. Das waren schon 6,5, 7 Jahre. Es waren herausfordernde Jahre, aber es gab nie den Zeitpunkt, wo wir Ingenieure gesagt haben, das wird nichts, das können wir vergessen. Es gab Verzögerungen aufgrund von Aufgaben, an die wir nicht so gedacht haben oder die vielleicht mit weniger Aufwand eingeschätzt wurden. Deswegen gab es Zeitverzögerungen. Es gab auch kritische Stimmen aus der Öffentlichkeit, aber die haben Gott sei Dank nie die Oberhand gehabt. Man hat in Nürnberg und auch aus Sicht der Politik immer zu uns gestanden, zu uns gehalten, zum automatischen U-Bahn, sodass wir auch den Rückenwind hatten und auch die Ruhe hatten, uns um unsere Themen zu kümmern. Wir waren da auch in sehr guter Zusammenarbeit mit dem Hersteller des Systems, konnten die Probleme lösen und haben es halt gemeinsam geschafft.
Haben Sie auch mal schlaflose Nächte gehabt zu der Zeit?
Nein, habe ich nicht gehabt. Es gab Nächte, da habe ich nachts draußen gearbeitet, habe an Prüfungen und Tests teilgenommen, um nachts zu schauen, funktioniert das System so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch das muss man planen, wie geht man denn mit so einem System überhaupt in Betrieb. Man kann nicht sagen, ja, jetzt ist der Zug fertig, der fährt, ich will das jetzt mal erproben. Das kann man nicht während des Fahrgastbetriebes machen. Da muss man sich die Zeiträume oder die Strecken raussuchen, wo man das tun kann ohne Fahrgastbetrieb. Wir hatten damals das Glück, dass die U3, wo wir uns jetzt hier befinden, im Bau war, ohne Fahrgastbetrieb. Das heißt, wir hatten 2, 3 Bahnhöfe, die konnten wir 24 Stunden nutzen, weil noch keine Fahrgastzüge gefahren sind. Und wenn wir auf eine Strecke mit Fahrgastbetrieb gehen mussten, dann nur in der betriebsfreien Zeit in der Nacht. So, das heißt, es gab schon schlaflose Nächte, weil wir bewusst in die Nacht gegangen sind, um zu testen. Aber es gab keine schlaflosen Nächte aufgrund von Problemen.
Und das muss man wahrscheinlich auch ausgiebig machen, testen, bevor man so ein System dann tatsächlich in Betrieb stellt.
Ja, man muss ausgiebig testen. Wir hatten ja mehrere Anforderungen, also die Funktionalität, die wir haben wollten. Also was muss ein Zug leisten, ein System leisten? Alle Funktionen sind zu testen in der Grundfunktion, vielleicht auch an verschiedenen Orten. Wir mussten die Sicherheit prüfen, also schauen, dass wirklich alle Funktionen sicher funktionieren, dass niemand zu Schaden kommt. Und wir mussten natürlich auch die Zuverlässigkeit prüfen. Und das kann man nicht von heute auf morgen machen. Das heißt, da muss man fahren. Und wir hatten einen sogenannten Erprobungsbetrieb vor der Eröffnung. Der ging über 3 Monate. Und in den 3 Monaten haben wir wirklich Fahrgastbetrieb ohne Fahrgäste gemacht. Wir sind 24 Stunden gefahren, haben alle Funktionalitäten getestet und haben geschaut, funktioniert das System zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit, wenig Belastung, viel Belastung, sodass man am Ende sagen kann, jawohl, es funktioniert auch mit Fahrgästen.
Jetzt ist das System ja schon viele Jahre in Betrieb. Wie sieht denn ein Blick in die Zukunft aus? Sie haben noch eine Linie, die mit Fahrer betrieben wird. Die würden Sie auch gern umstellen?
Ja, schauen wir erstmal auf die U3. Wir sind jetzt hier in Großreuth am Endpunkt der U3 im Süden. Wir haben noch 2 Bahnhöfe im Bau. Also wenn wir jetzt in den Tunnel gehen würden, könnten, dann wird man auf die Baustelle kommen. Die Strecke befindet sich im Ausbau. Das heißt, jetzt werden die Gleisanlagen, Stromversorgung, Videotechnik, Fernmeldanlagen, alles wird eingebaut. Wollen wir in circa 2 Jahren in Betrieb nehmen, diese Strecke, dann hat die U3 ihren Endausbau erreicht. Wir schielen natürlich dann in die Zukunft. Wir würden auch gerne die U1 automatisieren. Dann hätten wir ein komplett automatisches System in Nürnberg. Das wird uns als Unternehmen schon gefallen und gut tun. Aber auch hier, wie vorhin gesagt, wir brauchen wieder ein günstiges Einstiegsfenster. Das ist kein Wunschkonzert, sondern wir müssen schauen, wie können wir einen Zeitpunkt finden, da einzusteigen. Wie gehen wir mit den vorhandenen Fahrzeugen um, die auch schon bereit sind, automatisch fahren zu können? Wie schaffen wir eine Finanzierung des Projektes? Und wie finden wir vor allen Dingen einen Prozess des Umstiegs vom manuellen Betrieb auf den automatischen Betrieb? Weil auch da ist unser Anspruch, wir wollen den Betrieb nicht für längere Zeit einstellen. Das haben wir bei der U2, U3 geschafft, ohne einen Tag Unterbrechung, die Technik zu installieren, zu prüfen, zu testen und in Betrieb zu gehen. Und das haben wir natürlich auch auf der U1 vor.
Können Sie sich erinnern an ein besonders schönes Ereignis, also als die Strecke in Betrieb genommen worden ist wahrscheinlich?
Spannend war die Zeit vor der offiziellen Eröffnung, 6 Wochen vorher. Wir haben einfach die Bahnhöfe aufgemacht und haben den Fahrgästen gesagt, kommt mit, fahrt mit uns. Ja, womit? Na, unten fährt die automatische U-Bahn. Da stand der Vorstand mit einem großen Strauß Rosen und hat den ersten Fahrgästen einzelne Rose übergeben und hat gesagt, bitte die Treppe runter, heute könnt ihr kostenlos automatisch U-Bahn fahren. Also das war so ein Moment. Oder andere Fahrgäste, die man so beobachtet hat, die sind eingestiegen in den Zug, der gekommen ist und haben gar nicht gewusst, dass wir automatisch fahren. Und als wir sie angesprochen haben, wissen Sie, dass Sie automatisch fahren? An dem Zug ist kein Fahrer mehr an Bord. Dann haben Sie aufgeschreckt geschaut. Ja, sind aber mit uns mitgefahren, ohne Scheu.
Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel die Reihe Wissenschaft und Technik vom Bayerischen Rundfunk. Aktuelle Forschungsergebnisse, technische Neuerungen, Erfindungen auf den Punkt gebracht. So spannend kann Wissenschaft sein. Fast so spannend wie Züge und Eisenbahnen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Abenteuer Eisenbahn. Dankeschön für heute, sagt Markus Wetterauer.